Plattform, ein wunderbares Stichwort. Hallo ihr da draußen am Radio, am PC oder sonst wo. Hier ist Patrick mit eurer Plattform. Mein heutiger Gast ist die Leiterin des Museums Villa Roth. Guten Tag, Frau Date.
Guten Tag.
Die Villa Roth gibt es ja nun schon seit mehr als 100 Jahren, 101 Jahre um genau zu sein. Und heute wollen wir zum einen mal ein bisschen einen Blick über die Entwicklung der Villa Roth und auf die aktuelle Ausstellung der Villa Roth, nämlich Gestochen scharf, Tätowierung in der Kunst sowie über Tattoos im Allgemeinen und im Sozialverständnis von Tattoos im Allgemeinen reden. Fangen wir doch einfach mal mit Allgemeinem zur Villa Roth an. Die essentielle Frage, Frau Date, ist natürlich, wo ist denn die Villa Roth überhaupt?
Die Villa Roth befindet sich 8 Kilometer entfernt von Laubheim, gehört zur Burg Riedenroth, außerhalb des Ortes Roth gelegen, in einem 2 Hektar großen Parkgelände, ist ein historisches Gebäude in einem historischen Park, sehr abgelegen, sehr wunderschön, sehr romantisch und ein Haus voller zeitgenössischer Kunst.
Und war diese Villa Roth schon immer ein Museum, beziehungsweise seit wann ist sie ein Museum und was war sie davor?
Die Villa Roth ist 1912 gebaut von einem Fugger aus Weißenhorn, kam dann in den Besitz von Alexandra von Hornstein, einer jungen Baronesse aus Orsenhausen. Die hat dann das Haus bewohnt von 1926 bis 1932 mit einer Schulfreundin. Haben diese beiden Mädchen da ganz, oder jungen Frauen, ganz alleine gehaust. Und Alexandra von Hornstein war in den 20er Jahren eine sehr mondäne Frau. Sie hatte das erste Auto, einen Maybach, sie rauchte, sie hatte kurze Haare, sie entwarf Mode. Und diese beiden Damen haben da ein paar Jahre, glaube ich, sehr abgesondert von der Außenwelt gelebt. Alexandra von Hornstein hat sich dann aber das Leben genommen. Ihre Freundin hat 1933, ein Jahr später, einen Musiker geheiratet. Beide waren kinderlos, sind dann Ende der 70er, Mitte der 80er Jahre verstorben und Alexandra bzw. Feodora Hoeneß hat dann verfügt, dass ihr ganzes Vermögen, die Villa Roth und alle anderen Vermögenswerte in eine Stiftung überführt werden. Und seit 21 Jahren ist das Haus nach Umbauarbeiten, die das Haus zu einem Museum gemacht haben, auch zugänglich.
Und wodurch finanziert sich das Museum?
Wie eben schon kurz angedeutet, die Villa Roth ist in der Trägerschaft einer privaten Stiftung. Das heißt, das Stiftungsvermögen ist entsprechend unterschiedlich angelegt und die Kapitalerträge dienen dem Betrieb, beziehungsweise aus den Kapitalerträgen wird unser Ausstellungsbetrieb finanziert.
Okay, und Frau Date, wie viele Jahre sind Sie denn nun schon Leiterin der Villa Roth?
Seit 5,5 Jahren. Vorher hat das ein Kollege aufgebaut, das ganze Haus. Man muss auch dazu sagen, wir sind kein Museum im klassischen Sinne. Das riecht immer so ein bisschen nach verstaubt. Ist es gar nicht, sondern wir sind seit 19 Jahren ein reines Ausstellungshaus für Kunst. Vor allem, seit ich das mache, für zeitgenössische Kunst. Das heißt, wir haben keine Dauerausstellung und zeigen nur Wechselausstellungen zu speziellen Themen.
Und wie sind Sie überhaupt zu diesem Job gekommen, dass Sie da jetzt, ich meine, man kommt ja nicht auf irgendjemanden zu und sagt, hey, würden Sie gerne Leiterin des Museums werden?
Oder? Das war aber fast ähnlich so, ja. Gute Frage. Ich bin Kunsthistorikerin, habe auch Philosophie, Altamerikanistik und Afrikanistik studiert und bin aus ganz privaten Gründen vor 14 Jahren nach Oberschwaben gezogen. Wollte eigentlich erst mal nur meine Kinder großziehen, Familienleben pflegen, habe dann aber doch immer wieder nebenher gearbeitet und vor ziemlich genau 6 Jahren hat der Stiftungsvorstand der Villa Roth mich gefragt, weil das Haus kurz vor dem Ausstand und man nicht mehr genau wusste, wie es überhaupt weitergehen soll, ob ich nicht ein neues, neue Ideen einbringen könnte, neue Visionen und einfach auch, was ganz wichtig damals war, den Sparfuß treten und so bin ich dann wirklich zu diesem Haus gekommen.
Und wie kann man sich Ihren Job dort vorstellen? Also ist es quasi ein Ganztagsjob oder arbeiten Sie nebenher noch? Wie machen Sie das?
Es wäre schön, ich hätte noch mehr Mitarbeiter. Das ist mehr als ein Ganztagsjob. Das ist eigentlich ein 200%-Job, denn wir realisieren 3 Ausstellungen im Schnitt pro Jahr. Das sind Themenausstellungen mit mindestens mehr als 10 Künstlern, machen für jede Ausstellung ein Buch, haben natürlich Museumspädagogik. Ich habe viele Schulklassen im Haus, viele Gruppen, viele junge Leute, Kinder, Familien. Die wollen alle betreut sein. Und wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Und von daher ist es ein Job, den ich fast rund um die Uhr betreiben könnte, wenn ich nicht eine Familie hätte und manchmal einfach auch heimfahren müsste oder würde. Also von daher, da geht fast nichts nebenher.
Okay, wie viele Leute oder wen beschäftigen Sie denn noch so? Also mehr Künstler selber auch oder eher Kunsthistoriker?
Ich habe einen Kollegen im Büro in der Administration, der zu 70% angestellt ist, der ist Kulturmanager von Hause aus. Und wir beide planen, organisieren, die ganze Programmatik. Dann gibt es eine Museumspädagogin, die ist freie Mitarbeiterin, die sich um die ganze das Kinderprogramm kümmert und die ganzen Zusatzangebote. Dann haben wir natürlich Schüler vor allem, das ist mir wichtig, viele junge Leute, die an der schlichtweg nur im Foyer sitzen, an der Kasse sitzen, unsere Besucher begrüßen. Dann gibt es ganz wichtig einen Gärtner. Wir haben ja 2 Hektar Parkgelände, historisches Parkgelände, das will gepflegt sein. Und sonst noch 2, 3 andere Personen, die uns einfach zur Hand gehen, wenn wir Ausstellungen umbauen.
Die meinten ja schon, dass pro Jahr circa 3 Ausstellungen in diesem Haus eben stattfinden. Und dann wäre jetzt meine Frage, wie oft wechseln die Ausstellungen? Also sind das wirklich regelmäßige Zyklen? Also ist jetzt jede Ausstellung gleich lang oder kommt es darauf an, wie gut die Ausstellung bei den Besuchern ankommt oder macht man das vorher fest, wie lang die geht?
Das ist auch eine gute Frage. Normal plant man in einem Ausstellungshaus 1 bis 2 Jahre im Voraus auf jeden Fall, denn ich arbeite mit internationalen Künstlern, die auch länger im Voraus wissen müssen, ob bestimmte Arbeiten einfach angefragt werden oder nicht. Das geht nicht alles so aus der Hosentasche oder aus dem Ärmel. Aber wir haben normalerweise immer im Februar und März geschlossen, einfach wenn im Idealfall Schnee liegt und wenn Fasnacht ist. Und ansonsten haben wir von Ende März durchgehend dann bis Februar offen mit jeweils Umbauphasen von 4 Wochen. Das ist ziemlich knapp. Also wir haben im Schnitt Ausstellungen, die dauern um die 3 Monate. Dieses Jahr haben wir 2 Ausstellungen mit je 4 Monaten, weil wir nämlich umbauen, sanieren, ein kleines Café bekommen und ab September einen Anbau.
Was passiert denn in den 4 Wochen Umbauzeit, die Sie gerade erwähnt hatten? Ist dann dort gar kein Betrieb innerhalb von dieser Zeit oder sind dort kleinere Ausstellungen, die beim Umbau nicht weiter im Weg sind quasi sozusagen? Also ja, wie läuft es dann ab? Hat das Haus geschlossen innerhalb der 4 Wochen?
Das wäre unheimlich schön, wenn wir so viel Platz hätten und in den 4 Wochen noch irgendwo kleinere Projekte laufen lassen könnten. Das geht leider nicht. In den 4 Wochen muss man sich das so vorstellen, dass zunächst eine Ausstellung abgebaut wird. Das ist, wenn Sie, nehmen wir mal 10 Künstler haben, die vielleicht von USA herkommen oder von anderen Ländern aus Europa, ist das ein größerer logistischer Aufwand, alles abzubauen, wieder sachgerecht zu verpacken. Das sind Kunstwerke, die oft sehr, sehr kostbar sind, hochversichert sind. Die kann man nicht einfach nur so einer Spedition mitgeben. Und dann müssen wir ja auch Ausstellungen wieder aufbauen. Das heißt, in diesen 4 Wochen wird oft der Katalog dann auch gedruckt. Dann muss man die Endlektüre bzw. Korrektur machen. Wir schreiben unsere Audioguide-Texte und bauen die Ausstellungen auf. Und das ist mehr Arbeit, als man manchmal glaubt.
Okay. Und also ein bisschen haben Sie in Ihren 2 vorherigen Antworten schon meine nächste Frage beantwortet. Nämlich, woher kommen denn die Künstler so? Also sind es mehr regionale Künstler oder viel überregionale Künstler? Weil Sie auch meinten, internationale Künstler deswegen.
Das ist mein Anliegen, dass wir hier in der Region auf dem Oberschwäbischen Lande wirklich internationale Künstler zeigen, die oft sehr hochkarätig sind und angesehen sind international auf dem Kunstmarkt. Das ist anregend, wenn man solche Positionen auch hierher holen kann. Macht Spaß, ist aber natürlich auch logistisch oft sehr aufwendig. Wir hatten schon Künstler aus Japan, aus China, aus USA, aus Kanada, natürlich aus ganz Europa, aus Südafrika, auch aus Brasilien. Und die ganze Logistik mit den Transporten ist erstmal eine echte Herausforderung.
Haben Sie dann quasi eigene Speditionen, die Sie bezahlen die fast nur mit ihren Werken quasi dann zu tun haben? Oder machen Sie das je nachdem, von wo die Werke kommen?
Es wäre schön, wenn wir eine eigene Spedition hätten. Nein, das können wir uns gar nicht leisten. Aber es gibt Kunstspeditionen, ausgewiesene, die einige gibt es hier in Deutschland auch ansässige, die für Ausstellungshäuser und für Museen spezielle Kunsttransporte machen, die natürlich dann auch für uns arbeiten.
Okay, dann würde ich mal sagen, so viel erstmal generell zum Museum, generell zu den Ausstellungen. Ihr hört jetzt mal zwei schöne Titel Musik und danach sind wir wieder hier für euch da. Mit der aktuellen Ausstellung. Bis dann. So, hier sind wir wieder zurück in der Plattform. Und zwar heute mit der Villa Roth, beziehungsweise nicht mit der Villa, sondern mit der Leiterin der Villa Roth, Frau Dr. Date. Und wir haben ja gerade eben schon über das Museum und über die Villa Roth im Allgemeinen gesprochen und kommen jetzt doch mal auf die aktuelle Ausstellung zu sprechen, nämlich Gestochen scharf, Tätowierung in der Kunst. Diese läuft seit dem 24.03. und geht noch bis zum 28.07., zumindest planmäßig, ist aber jetzt um 3 Tage verlängert worden. Und natürlich ist meine erste Frage: Wie kommt man darauf, eine Ausstellung über Tattoos zu machen? Oder, ja?
Indem man immer neugierig ist und auf der Suche ist nach Themen, die es in anderen Kunstausstellungshäusern so noch nicht gegeben hat, beziehungsweise Ausstellungen, die es in dieser Art noch nicht gegeben hat. Und ich habe die Tradition fortgeführt von meinem Vorgänger, mich vor allem mit Grenzbereichen der Kunst zu befassen, auch mit Kunstgewerbe oder Kunsthandwerk. Und ich bin, seit ich die Leitung da übernommen habe, immer auf der Suche nach diesen Crossover, jetzt beispielsweise zu schauen, was gibt es an Materialien aus dem Kunsthandwerk, wie jetzt Wachs, das war letztes Jahr eine Ausstellung, oder Haare, und was machen da zeitgenössische Künstler draus. Genauso war es mit dem Tätowieren. Eigentlich war der Auslöser ein Tätowierer, dessen Malereien ich aber gesehen habe auf einer internationalen Kunstmesse in Köln und ich mich gewundert habe, wie ein Tätowierer plötzlich auf einer internationalen Kunstmesse erscheint, weil das Tätowieren im Allgemeinen für unser Verständnis nichts zu tun hat mit freier bildender Kunst. Da gibt es keine Schnittstellen. Dann habe ich mich angefangen damit zu befassen und festgestellt, dass es einfach seit den 70er Jahren viele Künstler gab und auch heute noch gibt, die sich auf eine sehr individuelle Art und Weise mit dem Tätowieren beschäftigt haben. Also anders, als wir das so kennen, die sich selber haben tätowieren lassen, die Tattoos entworfen haben, die aber auch Tiere tätowiert haben oder Filme gedreht haben zum Thema. Und das hat mich neugierig gemacht und ich dachte, ich probiere einfach mal aus, was passiert, wenn ich eine Ausstellung zum Thema Tätowieren anbiete.
Klingt auf jeden Fall wirklich interessant, weil ich meine, sowas habe ich, wie Sie ja schon meinten, dass es eben außergewöhnlich ist, sowas habe ich noch nie gehört, dass jetzt ein Museum wirklich eine Ausstellung über Tattoos macht. Und es scheint ja nicht schlecht anzukommen, oder?
Die ist sehr gut angekommen bis jetzt oder kommt gut an, hat großes Medieninteresse ausgelöst. Wir waren auch, was wie ein Sechser im Lotto ist, im Heute-Journal mit einem Beitrag zu unserer Ausstellung. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass es ein sehr populäres Thema ist, aber auch meine Besucher, auch das angestammte Kunstpublikum, dass die wissen, dass wenn sie zu mir kommen und ein solches Thema antreffen, nicht vor den Kopf gestoßen werden, sondern dass es einfach spannende Dinge sind, die ich da zeige und nicht das, was wir sowieso alle schon kennen.
Und wie sieht denn in der Ausstellung jetzt die Zielgruppe aus? Sind das jetzt wirklich eher die jüngeren Leute, die auch entweder selber tätowiert sind, beziehungsweise vorhaben, sich selber tätowieren zu lassen? Oder ist es dann auch eben das, wie Sie gerade eben schon erwähnt hatten, das angestammte Kunstpublikum, was Sie auch sonst in Ihren Ausstellungen normal haben?
Das ist für uns die ganz große Überraschung gewesen, dass es sowohl als auch ist. Ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass ein anderes Publikum kommt, sehr viel jüngere Leute, die natürlich kommen, sehr viel Tätowierte, und dass vielleicht auch das kunsterfahrene Publikum, mein altes oder erfahrenes Kunstpublikum, eher zurückscheut. Das ist aber genau nicht der Fall, sondern es kommt wirklich jeder. Und das ist etwas, was mich unheimlich freut und was wir natürlich auch immer mit solchen Themenausstellungen erzielen möchten, dass wir uns neue Besucherkreise erschließen, einfach Menschen neugierig machen, die vielleicht nie in ein Museum gehen würden. Und das ist uns diesmal wirklich gut gelungen, dass einfach ganz viele junge Leute da waren. Natürlich Tätowierte auch, natürlich auch Motorradfahrer und andere Personen. Aber letztendlich ist es genau das, was ich will.
Und wie kann man sich die Ausstellung denn jetzt vorstellen? Also sind dort mehr Fotografien oder eben Bilder von tätowierten Leuten oder mehr die Tattoo-Vordrucke quasi? Also nenne ich jetzt mal gezeichnete Tattoos, die man auch beim Tätowierer antreffen kann und dann eben sagen kann, das hätte ich gerne.
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir ein Ausstellungshaus sind für Kunst, also für internationale, zeitgenössische, freie bildende Kunst. Das heißt, wir haben jetzt natürlich keine Ausstellung gemacht zur Kulturgeschichte des Tätowierens oder zur Praxis des Tätowierens, sondern das Hauptaugenmerk ist schon auf die Künstler gerichtet, wie sie sich seit den 70er Jahren mit Tätowierungen an sich beschäftigt haben. Aber mir war es ganz wichtig, eben auch zu zeigen, wie sich die Tattoo-Szene entwickelt hat. Das heißt, wir haben auch einen großen Saal, in dem wir Fotografien zeigen von Tätowierungen, von praktizierenden Tätowierern aus Kanada, aus Deutschland, aus sonst woher, aus England, weil das ist, was genauso interessant ist, nämlich sich anzuschauen, wie hat sich die Tattoo-Szene entwickelt. Und die hat sich in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Da sind neue Stile entstanden, einfach faszinierende Dinge auch, neue Techniken. Und das zeigen wir natürlich in Fotografie. Ansonsten zu sehen ist alles. Fotografie, Film, Malerei, Skulpturen sogar, tätowierte Playmobil-Männchen, ein tätowiertes Schwein, ein ausgestopftes, ein Brautkleid, das mit Liebestattoos bestickt ist. Also eigentlich alles, eine Maschine sogar, mit der man sich selbst tätowieren lassen kann. Natürlich nur mit dem Kugelschreiber. Also wir haben versucht, wirklich von allem was zu zeigen.
Und aus welchem Bereich kommen denn jetzt die Aussteller? Also sind die Aussteller nur Künstler oder Künstler und Tätowierer, die sich eben gedacht haben, dass sie so etwas mal in die Hand nehmen könnten?
Also Aussteller in dem Sinne gibt es bei uns ja nicht, sondern ich plane diese Ausstellung mit meinem Kollegen zusammen und lade die Künstler ein. Und diese Tätowierer, die eben ihre Tattoo-Studios betreiben, die habe ich angefragt und gebeten, ob sie Lust haben, einfach Fotos zu zeigen oder zu bringen, mir natürlich digital zu schicken, die ich dann ausdrucken kann und präsentieren kann. Und die anderen Künstler habe ich auch jeweils angefragt. Das sind international bekannte Leute, die aus Österreich kommen, aus Kalifornien kommen, aus Japan kommen, aus Frankreich, aus verschiedenen Ländern und die von mir eingeladen worden sind in die Ausstellung.
Okay, und Sie meinten ja gerade eben zu mir noch, dass die Ausstellung 3 Tage verlängert worden ist. Wie kommt das?
Ja, das hat nur damit zu tun, dass noch vom Ministerium in Berlin jemand unbedingt die Ausstellung sehen möchte. Es kommt auch noch ein Kollege von einem großen Haus in Baden-Württemberg, die möglicherweise die Ausstellung übernehmen wollen. Und das war der Grund, warum wir sie einfach ganz kurz verlängert haben.
Okay, dann würde ich mal sagen, spielen wir mal ein kleines Musikpäuslein dazwischen ein. Und danach geht es bei uns weiter mit Tattoos generell, wie sich Tattoos verändert haben. Bis dann. So, hier sind wir wieder mit der Villa Roth. Nein, nicht mit der Villa Roth, sondern mit der Leiterin. Das hatten wir gerade eben schon mal gehabt. Und wir haben bis jetzt zuerst über die Villa Roth im Allgemeinen geredet gehabt. Anschließend nach einer kurzen Musikpause über die aktuelle Ausstellung Tattoos in der Kunst. Und vorhin hatten wir kurz in der Zwischenpause, nenne ich es jetzt mal, in der Musikpause darüber geredet gehabt, was denn als nächstes kommt für eine Ausstellung. Was kommt denn da als nächstes?
Die nächste Ausstellung, die wir gerade planen für Ende Oktober, das heißt, die beginnt Ende Oktober, wird eine Ausstellung sein zum Thema zeitgenössisches Schuhdesign und Kunst. Das ist sehr, sehr faszinierend, sich anzuschauen, was heute Architekten, Modedesigner, Schuhdesigner und Künstler zu diesem Thema sich einfallen lassen oder einfallen gelassen haben. Sehr, sehr spannend, kann ich auch nur jedem empfehlen. Nicht nur ein Frauenthema, ist auch ganz klar ein Männerthema. Und ja, wer Spaß hat, sollte einfach sich das anschauen. Die geht dann wieder 4 Monate bis Ende Februar.
Okay. Und hat man dann als Mann genauso das Problem, die Frau da rauszubekommen wie aus dem Schuhladen? Oder ist das nicht ganz so schlimm?
Das kommt drauf an, wie viele Schuhe wir haben, wenn die man kaufen kann. Nein, grundsätzlich sind wir ja kein Schuhladen. Also wir haben zwar einen Museumsshop und vielleicht wird es auch den einen oder anderen Schuh zu kaufen geben. Aber das ist natürlich eine reine Kunstausstellung. Und ich glaube jetzt, dass die mindestens genauso faszinierend ist für Männer wie für Frauen.
Okay, dann würde ich gerade sagen, bleiben wir mal beim Thema. Ja, nicht ganz. Von Schuhe zu Tattoos ist nicht so ganz das Thema, aber man kann sich auch Schuhe tätowieren lassen.
Wollte ich gerade sagen. Unheimlich viel tätowierte Schuhe mittlerweile, auch gerade diese ganz teuren mit den roten Sohlen, Louboutin-Schuhe, die gibt es jetzt auch schon tätowiert. Also Tattoos findet man im Moment, glaube ich, überall.
Richtig. Und zu diesem Tattoos findet man überall, da rührt auch schon meine nächste Frage her, nämlich Tattoos findet man überall auf der Welt. Aber man findet nicht die gleichen Tattoos überall auf der Welt. Worin unterscheiden sich denn die Tattoos?
Die unterscheiden sich ganz stark dadurch, dass einfach die kulturelle Tradition eine andere ist. Zum Beispiel in der Südsee, in Neuseeland, Polynesien, Mikronesien, den Marquesas-Inseln, diesen ganzen Inselstaaten gibt es seit 5000 Jahren die Tradition des Tätowierens. Diese Tätowierungen aber haben eine völlig andere Bedeutung als das, was wir hier so gemeinhin kennen. Unsere, auch die amerikanischen, oder sagen wir mal die europäischen und westlichen Flashs, stammen eigentlich aus der Seefahrerromantik und sind erst in jüngster Zeit entwickelt worden. In Südamerika gab es auch den Trend, sich tätowieren zu lassen. Und auch in Europa hat sich schon vor einigen tausend Jahren das Tätowieren entwickelt. Ötzi zum Beispiel, die bekannte Gletschermumie, war auch schon tätowiert, mit einer Farbtätowierung sogar. Das geht aber in Europa dann verloren durch das Christentum, weil mit dem Tätowieren ich den menschlichen Körper verändere. Und zwar unwiederbringlich so verändere, das Bild, das ist nicht wegzuwischen, das bleibt unter der Haut. Und das ist etwas, was das Christentum nicht gerne gesehen hat, weil das ein Eingriff ist in die göttliche Schöpfung. Das führt dazu, dass bei uns in Mitteleuropa, Europa, das Tätowieren bis im 19. Jahrhundert, bis im 18. Jahrhundert eigentlich brach liegt. Und die anderen Kulturen, gerade wie erwähnt, auch in der Südsee, Neuseeland, das wirklich ganz anders ausformuliert haben als wir hier.
Und was war dann die Ursache, woran liegt es, dass Tattoos jetzt wieder so im Kommen sind? An der Musik, an der Popkultur oder?
Das ist auch eine gute Frage. Es war zunächst mal so, dass dann durch die Entdeckung der Südsee, durch James Cook im 18. Jahrhundert, eingeborene Neuseeländer vor allem oder ja, einfach eingeboren im Gesicht tätowiert, das war ja wirklich beängstigend, wenn man sich sowas angeschaut hat, die wurden nach Europa gebracht und wurden in den Herrscherhäusern rumgereicht. Und lösten dann im 19. Jahrhundert einen unglaublichen Tätowierboom aus, der dazu geführt hat, dass der komplette europäische Adel tätowiert war. Komplett. Alle Adligen bis hin zu Sissi waren tätowiert. Weiß heute keiner mehr so richtig. Das bricht dann wieder weg. Vor allem dann ab den 30er Jahren durch den Nationalsozialismus werden einfach alle Menschen, die tätowiert sind, als Degenerierte abgestempelt. Und erst dann in den 70er Jahren, da kommen wir an den Punkt, entdecken die Rocker bzw. die Punks das Tätowieren neu. Das hat in der Zeit zwischen den 30er und 70er Jahren nur im Gefängnis überlebt. Das war der Ort, in dem wirklich das Tätowieren praktiziert wurde. Und in den 70er Jahren kommen dann eben die Punks und die ganze Rocker-Szene. Und damit fängt so langsam dieser Boom wieder an. Und warum es heute so trendy ist, da mag es verschiedene Antworten drauf geben. Vielleicht, weil man heute auch meint, man könnte sich ein Tattoo ganz leicht wieder entfernen lassen durch die Lasertechnik. Das ist aber nicht so ohne und funktioniert auch nicht so wirklich. Also geht schon, hinterlässt aber gleiche Spuren. Und es gibt auch Farben, die man gar nicht weglasern kann. Interessant war für mich, so einfach in den vielen Gesprächen auch mit Tätowierern zu hören, dass das sehr kritisch auch gewertet wird, dass das Tätowieren eine Mode geworden ist, weil viele Menschen oft sehr leichtfertig sich irgendein Tattoo stechen lassen, ohne zu wissen manchmal, was das für einen kulturellen Hintergrund hat. Woher das kommt? Ist das jetzt ein Neo-Tribal, was vielleicht als Motiv aus der Südsee kommt, oder ist es sogar ein japanisches Tattoo, was in Japan nicht gerne gesehen ist, weil alle, auch ganzkörpertätowierten Menschen in Japan, immer Mitglieder der Mafia sind. Also in Japan sollte man tunlichst kein Tattoo öffentlich zeigen. Und das sind so Dinge, die kritisch sind, aber es ist nicht wegzureden. Das Tätowieren ist einfach total in und total trendy geworden.
Aber trotzdem, dass es so trendy ist und dass es in ist, sind Tattoos immer irgendwo mit Vorurteilen belastet. Wieso? Liegt das noch mit der Geschichte damals zusammen, dass die Tattoos eben irgendwo aus dem Gefängnis raus quasi wieder emporgekommen sind? Oder?
Ich glaube, das ist auch von Kultur zu Kultur verschieden. In Neuseeland, wenn man sich die Maori heute anschaut, die besinnen sich ganz stark wieder auf ihre alte Kultur, pflegen diese ganz alte Tradition des Tamokos. Bei uns in Europa ist es tatsächlich so, das habe ich in den vielen Gesprächen jetzt auch in der Ausstellung festgestellt, dass die Menschen doch sehr große Vorbehalte haben gegenüber Personen, die tätowiert sind. Das mag daher kommen, dass tatsächlich es hier so war in der Vergangenheit, sagen wir mal die letzten 100 Jahre, dass doch vorwiegend untere Gesellschaftsschichten, also die Seefahrer, die Prostituierten, die Zuhälter, die Verbrecher tätowiert gewesen sind. Es sind Außenseitergruppen, die sich tätowiert haben. Und das mag dazu geführt haben, dass es doch heute in unserer Gesellschaft eher immer noch kritisch betrachtet wird. Ich habe viel gehört, dass Einstellungsgespräche von jungen Menschen auch gescheitert sind, weil man dann erfahren hat, dass derjenige tätowiert ist. Und wenn es nur ein kleiner Schmetterling auf dem Fuß ist, führt das schon dazu, dass man keinen Ausbildungsplatz bekommt. Das ist leider so, ja, manchmal.
Ja, es ist schade, wenn es an so Äußerlichkeiten dann letztlich scheitert.
Das ist schon richtig, obwohl ich denke, die Menschen vor allem, die sehr auffällig tätowiert sind, vor allem auch im Gesicht tätowiert sind und vielleicht gerade noch gepierst sind, möchten ja in irgendeiner Form Aufmerksamkeit haben. Oft habe ich auch festgestellt, dass sie vielleicht durch diese ganz auffälligen Tätowierungen auch eine gewisse Distanz zum Gegenüber erzeugen möchten, aufgrund auch von Verletzlichkeit. Ich habe sehr viel Tätowierer und auch tätowierte Menschen kennengelernt, die sehr sensibel sind, sehr empfindlich sind und vielleicht auch durch diese Tätowierungen ein bisschen Selbstbewusstsein und ein bisschen Abstand auch zum Rest der Bevölkerung gewinnen möchten.
Und jetzt nochmal ganz kurz, weil Sie ja vorhin schon angesprochen haben, dass sich auch die Tattoos in der Zeit eben verändert haben. Ich meine, früher hatte der Seefahrer einen Anker auf der Schulter. Und heutzutage lassen sich junge Mädchen den Namen eines Rappers auf die Stirn tätowieren. Wo liegen da wirklich die großartigen, die größten Veränderungen in der Zeit von den Tattoos?
Also ich glaube, gerade die letzten Jahre, was ich so beobachtet habe, und ich kenne mich ja nun wirklich, also ich bin kein Spezialist in der Tattoo-Szene, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, habe aber mit Spezialisten gesprochen. Es haben sich unheimlich interessante, auch malerische Stile entwickelt, dass sehr großflächig Tattoos angefertigt werden, die eigentlich aussehen wie Bilder oder wie Gemälde, wie Aquarelle und wenig eben mit diesen Ankern oder Herzchen oder den allseits bekannten Arschgeweihen zu tun hat, ja. Und das andere, das Tätowieren von irgendwelchen Idolen, die man hat, auf die Stirn oder auf die Brust oder dass man Tattoos nachahmt von Robbie Williams, das finde ich ist so ein bisschen eine Kurzschlussgeschichte und mag ja vielleicht im ersten Moment nett sein, aber ich frage mich dann immer, ob solche jungen Menschen dann nach 30 Jahren immer noch zu diesen Tätowierungen stehen. Ja. Aber interessant sind einfach die vielen, vielen Stile, die sich gebildet haben.
Okay. So, ich würde mal sagen, jetzt haben wir sehr viel über die Ausstellung, sehr viel über die Tattoos geredet. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wenn man sich das Ganze denn gerne anschauen möchte, haben Sie einen Kontakt oder eine Internetadresse, an die man sich wenden kann, wenn man noch Fragen hat, Fragen dazu zur Ausstellung generell?
Also mich kann man immer erreichen, rund um die Uhr, entweder per E-Mail oder per Telefon. Man kann natürlich, die Angaben zum Museum Villa Roth sind im Internet zu finden. Wir haben eine Internetseite www.villa-roth.de und das Haus ist einfach geöffnet von Mittwoch bis Sonntag ab 14 Uhr, beziehungsweise Sonntag ab 11 Uhr. Schüler zahlen bis 15 Jahre keinen Eintritt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz nette Geste von uns. Und ja, man kann die Ausstellung sich einfach angucken. Man fährt nach Burgrieden, guckt sich die Ausstellung an oder man schaut im Internet und wird auch fündig.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunstlehrerin sage, ich würde gerne mit meiner Klasse dorthin gehen, weil es wirklich eine gute Ausstellung ist, weil es eben die Popkultur der Zeit trifft mit den Tattoos, muss ich mich dann ab einer gewissen Gruppenanzahl anmelden oder kann ich da einfach mit 30 Schülern hinkommen und sagen, hier bin ich?
Auch gute Frage. Wir haben im Internet auf unserer Homepage immer für Schulbesuche Material zum Download bereit. Das heißt, ein Lehrer kann mit seiner Klasse, wenn er das möchte, selber in die Ausstellung gehen. Aber ich übernehme natürlich sehr, sehr gerne Führungen, wie ich das die letzten Tage immer wieder gemacht habe, weil es einfach doch was anderes ist, wenn man mehr Fragen stellen kann und Hintergrundinformationen erhält. Man kann jederzeit uns eine E-Mail schreiben, anrufen und einen Termin vereinbaren. Ich bin immer ab 8 Uhr morgens da und freue mich über jede Gruppe, die zu Besuch kommt.
Okay. Haben die auch für Einzelpersonen spezielle Führungszeiten, Führungstermine? Also, dass sie zum Beispiel sagen, jeden Tag um 11, um 1 und um 2 findet eine Führung statt, oder?
Das wäre super, wenn wir das anbieten könnten. Dann bräuchten wir aber einen Stab von mindestens 5 Leuten, die die Führung übernehmen könnten. Wir haben jetzt am nächsten Sonntag um 15 Uhr noch eine öffentliche Führung, die ich mache und anbiete. Und dann, wenn man eine Gruppe mit mindestens 10 Personen zusammenbekommt, dann mache ich gerne jederzeit, auch mal abends, wie heute Abend kommt auch noch eine Gruppe, eine Führung außerhalb der Reihe. Aber öffentliche Führungen sind im Schnitt immer sonntags um 15 Uhr.
Okay, gut, dann bedanke ich mich, dass Sie hier waren. Genau, das war der Patrick mit der Plattform, zu Gast die Frau Dr. Date von der Villa Roth in Burgrieden. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach nochmal in die Musik reinhören. Und bis dann.